Herzlich willkommen zum Freunde-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 175. Und heute darf ich neben meinen ewig treuen Begleitern Max Bringmann und Alexander Röske vor allem erneut Julia Kühne bei uns begrüßen. Herzlich willkommen und schön, dass wir dich erneut als Gast bei uns gewinnen konnten.
Aha.
Ja, danke für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass ich mich anscheinend ganz gut angestellt habe letztes Mal und nochmal dabei sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Also wer unseren Podcast schon eine Weile verfolgt, der hat Julia vielleicht schon mal gehört. Und zwar, ich habe vorhin nachgeschaut, vor ungefähr 2 Jahren, als wir mit dir über Cho Nam-yos Roman Kim Ji-yong, geboren 1982, gesprochen haben.
Das ist schon wieder so lange
und,
her.
Ja.
Krass.
Ach, da warst du, glaube ich, vorhin nicht da, Alex. Ich habe vorhin gesagt, wir schaffen es scheinbar, unsere Gäste im Zwei-Jahres-Rhythmus einzuladen. Alisa war auch 2 Jahre, nachdem sie das erste Mal bei uns war, wieder bei uns im Podcast. Grüße an dieser Stelle. Das scheint so ein bisschen sich einzupegeln nach 2 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, also wenn das da so ein bisschen kontinuierlich weitergeht, dann sehen wir uns in 2 Jahren auch wieder. Das heißt ja aber, dass es uns in 2 Jahren auch noch gibt. Also wunderbar.
Das sowieso, ne? Also nachdem wir jetzt, wann haben wir angefangen? 2019, also 5 Jahre. Ich denke, die nächsten 2 Jahre schaffen wir auch noch. Das wird, glaube ich, ganz gut. Heute soll es aber keine klassische Buchbesprechung geben, sondern eher so ein freieres Diskussionsformat, in dem wir uns Ferdinand von Schirachs Theaterstück Sie sagt, er sagt widmen möchten. Und an dieser Stelle eine kurze Anmerkung. In der heutigen Episode werden wir uns mit dem Thema Vergewaltigung auseinandersetzen, beziehungsweise einem Gerichtsprozess, welcher diese Problematik thematisiert. Das nur als kleiner Disclaimer. Und jetzt wollte Max, glaube ich, noch ein paar unangenehme Fragen stellen an unseren Gast, wenn ich das richtig mir gemerkt habe.
Naja, die Zielstellung muss ja immer sein, das für seine Gäste so unangenehm wie irgend möglich zu gestalten. Aber bevor ich dazu komme, wäre meine erste Frage, liebe Julia, was ist das Buch, das du derzeit liest?
Ja, tatsächlich lese ich, sehr untypisch für mich, zurzeit 3 Bücher gleichzeitig. Bin ich sonst eigentlich kein Fan von, aber ich habe schon vor vielen Monaten angefangen, Anna Karenina zu lesen und habe zwischendurch immer mal ein paar Pausen gebraucht. Weswegen ich dann zwischendurch noch erst Little Women gelesen habe. Da lese ich jetzt gerade den 2. Teil, Good Wives, von Louisa May Alcott. Und jetzt im Urlaub wollte ich mir noch irgendwie ein bisschen entspannteres, kleineres Buch mitnehmen und lese gerade noch Nils Holgersson von Selma Lagerlöf. War so ein bisschen meine Urlaubszuglektüre. Genau, und Anna Karenina ist jetzt, ich bin auf den letzten 80 Seiten, also fast geschafft.
Endspurt, das sind da auch irgendwie 1500 Seiten oder sowas? Das ist da auch so ein Riesenwälzer.
Ja, also in meiner Ausgabe sind es, glaube ich, so 890. Aber ja, war schon eine intensive Lektüre. Und ich habe es mir auch aus irgendeinem Grund, als ich in London war, auf Englisch gekauft. Also nochmal eine Herausforderung mehr. Aber ja, fast durch. Jetzt in den letzten Zügen werde ich es auf jeden Fall nicht mehr abbrechen.
Aber grundlegend gefällt es dir oder war das ab einem gewissen Grad einfach so ein, ich lese es jetzt zu Ende, weil ich habe es angefangen und es ist ein Klassiker und dann zieht man das auch durch? Oder ist es einfach nur ein Buch, was sich langsam liest, weil man es sehr genau lesen muss und weil es einfach von seinem Inhalt so erschlagend ist?
Also ich finde, es hatte schon so seine Längen. Ich muss sagen, ich war ein großer Fan davon, wie Tolstoi die weiblichen Charaktere dargestellt hat. Fand ich irgendwie sehr erfrischend, auch für ein Buch aus der Zeit. Aber teilweise, wo es dann um Levin ging und seine Agrarproduktion und wie er da alles verbessern will, da muss ich sagen, hat es mich dann doch immer mal in irgendwie andere Genres getrieben und ich musste das Buch mal eine Weile beiseite legen. Aber insgesamt fand ich es doch auch schon sehr, sehr spannend, sehr interessant, wie die Charaktere so gebildet wurden. Und ich bereue es nicht, es gelesen zu haben. Oder fast gelesen zu haben.
Und vor allem, wenn als Kontrastprogramm noch Nils Holgersson mit dabei ist. Ist das so ein Kindheitsrelikt, wo du gesagt, oder hast du das, also wie kam es dazu, dass du Nils Holgersson dir geschnappt hast noch als, oder brauchst du einfach ein Kinderbuch noch so als, um das literarische Gleichgewicht wiederherzustellen?
Ja, so in etwa. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwas haben, was bisschen weniger Anspruch hat und einfach ein bisschen leicht und entspannt ist zum im Urlaub lesen. Und genau, Nils Holgersson hatte ich auf der Buchmesse eine sehr schöne Ausgabe vom Reklam Verlag entdeckt und habe mir das dann direkt schenken lassen. Und jetzt lag so in meinem Zimmer irgendwie sehr präsent rum und dann habe ich es mir einfach geschnappt, als ich gepackt habe für den Urlaub. Und ist auch sehr, sehr eine sehr, sehr schöne Reiselektüre. Man bekommt quasi Sachkundeunterricht in Schweden. Das ist sehr, sehr niedlich gemacht.
Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Bevor Julia anfängt, sich zu sehr wohlzufühlen, das war ja noch eine angenehme Frage, an der ich übrigens nur anmerken möchte, dass ich die agrarwissenschaftlichen Exkurse doch sehr interessant fand. Aber gut, so können sich die Geschmäcker unterscheiden. Die zweite Frage ist ähnlich zu denen, die wir sonst stellen. Aber bekannt ist es ja schon, und du hast die Frage, glaube ich, auch schon mal abbekommen, was der Lieblingsdino ist. Deswegen dieses Mal eine andere Frage. Was ist dein zweitliebster Fußballer?
Oh Gott, ich kenne mich leider mit Fußball. Überhaupt nicht. Ich wüsste gar nicht, wer mein liebster Fußballer ist.
Nimm Manuel Neuer, der geht immer.
Das ist ja, so die omnipräsente Antwort. Der ist bestimmt super, der ist bestimmt sympathisch. Ich habe wirklich keine Ahnung von Fußball. Wenn du mir jetzt irgendwelche Namen zurufen würdest, könnte ich dir bestimmt sagen, ja, klingt sympathisch oder klingt unsympathisch, aber Manuel Neuer ist bestimmt eine gute Antwort. Ja,
viel wichtige Frage, wer ist dein Lieblingsschiedsrichter?
Ha, da bin ich ja schon ein bisschen befangen. Außerdem möchte ich ja gerne hier die Technik und die Räumlichkeiten weiter nutzen. Da muss ich wohl Max Bringmann sagen.
Sehr gut.
Abgesehen richtige davon Antwort. Ist da meine Namenskenntnis vielleicht auch ein bisschen begrenzt.
Das sieht bei mir ganz genauso aus. Also ich kann vielleicht noch 2, 3 Fußballer mehr aufzählen, aber das ist auch eher ein Relikt vergangener Tage. Und bei Schiedsrichtern, da ist es gleich ganz vorbei.
Der Schiedsrichter ist ja ganz klar. Platz 1 Bringmann, Platz 2 Colina und danach kommt erstmal nichts mehr.
Ja. Das ist die richtige Antwort.
Sowohl was die Beliebtheit als auch die Fähigkeiten angeht. Ja, das an der Stelle.
Drunter mache ich es auch nicht. Ich danke. Letzte Frage. Du bist ja der brotlosen Kunst der Juristerei verfallen und darfst bald dein Examen ablegen. Wie viele Punkte strebst du an?
Okay, ist tatsächlich mit Abstand die gemeinste Frage. Also erstmal 4 gewinnt gilt natürlich auch bei Jura immer. Also erstmal durchkommen ist das Wichtigste. Aber ich habe schon Hoffnung auf ein Prädikatsexamen. Also für alle, die mit Jura-Punktzahlen nicht so viel anfangen können, das geht von 0 bis 18 Punkten. Ab 4 hat man bestanden und ab 9 Punkten hat man voll befriedigend. Eine zweistellige Punktzahl ist ein sogenanntes Prädikatsexamen, was man in vielen Bundesländern braucht, um zum Beispiel Richterin zu werden. Und zweistellige Punktzahlen, da ist schon, da muss man schon einiges für tun, aber ich habe ja noch 1,5 Jahre Zeit. Nach der ersten Woche meines Lernplans bin ich noch guter Dinge. Mal schauen, wie das in ein paar Monaten aussieht.
Wir versprechen dir, dass wir heute nicht überziehen, du also pünktlich wieder am Schreibtisch sitzen kannst und weiter dafür lernen kannst und dann nicht sagen kannst, es hat für die 10 Punkte nicht gereicht, weil wir dich hier zu lange in Beschlag genommen haben.
Ja. Da habe ich doch gleich mal noch eine Folgefrage. Also jetzt hier keine peinliche Frage. Du hast ja gesagt, Prädikatsexamen braucht man, wenn man zum Beispiel Richterin werden möchte. Du hast Richterin quasi als allererstes gesagt. Du hast nicht gesagt, wenn man, keine Ahnung, Staatsanwältin werden will. Willst du Richterin werden? Oder wo sollst du dich denn da mal hin verschlagen?
Ja, also das wechselt immer mal, je nach Stimmungslage und was ich gerade so kennengelernt habe. Ich hatte mein Praktikum im Amtsgericht gemacht. Danach war Richterin auf jeden Fall eine Option für mich oder ist es auch immer noch. Aber gerade sehe ich mich eher in der Wissenschaft. Ich könnte mir vorstellen, noch zu promovieren und dann ins Völkerrecht zu gehen und dort vielleicht sogar irgendwann eine Professur anzustreben. Genau, das heißt, im Strafrecht.
Spannend.
Es ist jetzt nicht so ganz mein Steckenpferd, aber über den Sommer habe ich ein bisschen Strafprozessrecht gemacht. Mal gucken, wie viel ich da jetzt noch hervorkramen kann irgendwo aus meinen Gehirnwindungen.
Sehr gut. Das ist eine gute Überleitung. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich zum heutigen Buch, über das wir ein wenig sprechen wollen. Max kann ja dann noch kurz die Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir dieses Buch jetzt hier doch gelesen haben. Ursprünglich hast du es, glaube ich, alleine gelesen, dich dann so ein bisschen meintest, es gibt da Diskussionsbedarf, dann hatte ich es mir geholt, habe es auch gelesen und dann haben wir festgestellt, eigentlich müssten wir das im Podcast nochmal besprechen. Und dann, wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, ja, dann müssten wir eigentlich jemanden holen, der ein bisschen Sachverstand mit hier reinbringt, der unser Niveau ein bisschen aufpeppt. Und da meintest du, Jule fiele dir ein und damit sie das liest, hast du sie versucht zu bestechen, indem du ihr das Buch gekauft hast und als leichten Hinweis unter den Weihnachtsbaum geschoben hast oder war das ein Geburtstagsgeschenk? Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ostern. Also ich habe es extra besorgt, habe noch eine Widmung reingeschrieben im Namen des gesamten Frontispitz-Podcasts, die ich gerade eben wieder gelesen habe. Und da muss ich sagen, da hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie sie da je Nein sagen kann. Weil nein, du hast schon perfekt zusammengefasst. Wir haben alle drei keine Ahnung, also keine über eine Laienmeinung hinausgehende Ahnung von Juristerei. Dementsprechend dachte ich, zwischen Meinung haben und Ahnung haben, liegen ja doch immer Welten. Und da es für eine Volljuristin nicht gereicht hat, haben wir dann Jule genommen. Naja, wenn du eine Stunde den Juristen brauchst, dann sind 300 Euro weg.
Du weißt doch noch nicht, was Jule aufruft. Die Rechnung kommt immer am Ende, Max. Und wir hatten das vorhin schon. Ne? Es sollte öfter so sein, dass wir eine Idee haben und du bezahlst. Also das ist das Ergebnis heute. Das ist die Idee. Und Jule kriegt dann, schreibt auf deinen Deckel.
Da solltet ihr euch auch überlegen, ob ihr nochmal 2 Jahre warten wollt, bis ihr mich einladet. Da habe ich dann nämlich mein erstes Examen. Da könnte es teuer werden.
Dann wird es richtig teuer. Scheiße. Gut, dann müssen wir uns beeilen und hoffen, dass wir einfach noch einen Bonus dann irgendwie haben. Vielleicht gibt es ja Rabatte oder sowas. Menge Rabatte.
Schauen wir mal, wie es heute läuft.
Ja. Ferdinand von Schirach, sie sagt, er sagt, ein Theaterstück. Jetzt muss ich noch mal reinschauen, wann das erschienen ist. Ich glaube, 2024 ist die Taschenbuchausgabe. Copyright auch 2024, ja. Das kam, glaube ich, sogar nur als Taschenbuch, oder? Hat es jemand als Hardcover gesehen? Nee, kam nur als Taschenbuch. Was ich schon mal interessant fand, nach Regen, was man ja als Hardcover kaufen konnte für unverschämte, keine Ahnung, über 20 Euro.
Ich glaube, Herr von Schirach hat unseren Podcast gehört und hat sich dann gedacht, jo, die Jungs haben recht, die Preispolitik geht gar nicht, das nächste Mal machen wir Taschenbuch. Beziehungsweise eigentlich ist es ja Broschur, wenn man ganz, ganz genau sein möchte.
Ja.
Und aber es ist ganz anderer Preis als Hardcover, das stimmt.
Und ob man wirklich ein juristisches Fachwissen braucht, um dieses Buch zu lesen oder ob einem das hilft, das werden wir gleich rausfinden. In diesem Theaterstück geht es um einen Gerichtsprozess, in dem der erfolgreiche Unternehmer Christian Tiede der Vergewaltigung beschuldigt wird. Die Nebenklägerin und das Opfer ist Katharina Schlüter, eine angesehene und erfolgreiche Moderatorin politischer Talkshows. Der Clou an der Geschichte ist, dass die Vergewaltigung aus zunächst einvernehmlichem Sex hervorgegangen ist und sich daraus ja eine Geschichte spinnt, die, und das wird auch aufgegriffen, ein bisschen in die Richtung geht, also die so ein bisschen changiert zwischen wirklich stattgefunden? Gab es die Vergewaltigung oder ist es eine Falschanzeige, ähnlich wie man das im Kachelmann-Prozess zum Beispiel erlebt hat, der ja auch hier aufgegriffen wird? Und dazwischen pendelt diese Geschichte immer so ein bisschen. Und dabei würde ich das, glaube ich, am Anfang erstmal belassen. Ich glaube, wir kommen dann in der Diskussion drauf. Und dich, Julia, fragen, du als angehende Juristin, wie hast du denn diesen Text gelesen und was war dein erster Eindruck?
Ja, ich hatte vorher auch schon ein paar Sachen von Schirach gelesen und wusste so ungefähr, wie so sein Schreibstil ist, was so mich erwarten kann. Und also gerade zu Beginn des Buchs habe ich mich gefreut, dass es doch sehr nah an den Strafprozessen, wie ich sie zum Beispiel jetzt am Amtsgericht mal erlebt habe, auch dran war, was den Ablauf betrifft. Aber ich muss sagen, teilweise war es mir dann doch ein bisschen zu, naja, gerichtssendungshaft. Werden wir bestimmt auch noch mehr drüber reden. dass es, also ja, so manche Wendungen innerhalb des Prozesses kam mir doch ein bisschen gebaut vor. Aber insgesamt, also die Thematik fand ich sehr, sehr spannend und ich finde, fand auch seinen Umgang damit, also wie er das Thema bespricht, wie er die verschiedenen Aspekte beleuchtet, sehr sensibel. Aber ja, es gab so einige Punkte, vor allen Dingen in der Konstruktion des ganzen Prozesses und wann, wie, welche Charaktere auftreten, die mich so ein bisschen gestört haben. Aber ja, da reden wir bestimmt gleich auch noch drüber.
Danke. So, ihr beiden Jungs, dann eure Meinung dazu. Mhm. Wir haben gerade schon das Gerichtsshowhafte gehört. Zur Richterin Barbara Salisch kommen wir dann, glaube ich, auch gleich nochmal. Aber Alex, bitte.
Ja. Also zunächst einmal, ich habe mich sehr gefreut, dass wir es hier scheinbar mal wieder mit einem Ferdinand von Schirach zu tun haben, den ich kannte. Wir hatten ja zuletzt, glaube ich, Regen gelesen. Ich hätte schwören können, dass wir auch über Nachmittage gesprochen haben. Regen war auf jeden Fall, ich fand das ein bisschen zu sehr ja, pseudophilosophisch, deswegen bin ich ja ganz froh, wenn Schirach back to the roots wieder in die Gerichtsliteratur geht. Die Thematik an sich hat mir tatsächlich jetzt nicht unbedingt gefallen, also ich mag Vergewaltigung in Literatur, das ist jetzt so keine Thematik, die ich jetzt gerne lese. Auch übrigens eines der wenigen Themen, die ich in Büchern fast prinzipiell auch von mir aus auch ganze Kapitel umblättere, damit ich es nicht lesen muss. In dem Fall ging es nun nicht anders. Es ist interessant aufgearbeitet, aber ich gebe Jule aber vollkommen recht. Für mich wirkte es teilweise auch sehr stark konstruiert. Gerade zum Ende hin dann doch eher so fast schon dieses Deus Vult, also Gott will es so, eine Wendung, die dort eigentlich vielleicht in echt, in Anführungszeichen, nie oder so gut wie nie passieren würde. Und es geht, wenn wir nachher auf alle Fälle drüber sprechen müssen, es gab so ein paar Aussagen, gerade so vom nicht Verteidiger, vom Rechtsanwalt. Der hatte so ein paar Sätze gedroppt, bei denen ich mir fast gar nicht sicher bin, ob man, der wirklich Jurist ist. Sowas, glaube ich, würde kein Jurist sagen. Aber da können wir nachher mal drüber diskutieren. Ja, dabei belassen wir es mal. Erstmal. Mhm. Max.
Ja, also wie immer gilt, ich lese von Ferdinand von Schirach alle Bücher, die er schreibt. Nichtsdestotrotz, spätestens bei diesem Buch habe ich mir dann die Frage gestellt, ist das noch Literatur? Denn das hat eher etwas Lehrstückartiges. Auf was will ich hinaus? Wenn man das vergleicht mit einem Problem jetzt älterer Herkunft, nämlich Antigone, ist ja auch ganz klassisch eigentlich eine juristische Frage, die halt die damalige Welt vielleicht betroffen hat, dann ist das viel kunstvoller gestaltet und aufgebaut und eben nicht so ins Gesicht, worauf will ich hinaus. Und das ist aus meiner Sicht etwas, woran das gesamte Stück krankt, dass das inhaltlich klug gebaut ist im Sinne von, es macht halt genau die Fallstricke auf, die so ein Fall bietet. Es ist völlig einleuchtend, aber mir fehlt diese kunstvolle Ebene eines Buches vollständig. Und das finde ich mit der Zeit schwierig. Also ich habe das bei den anderen Texten akzeptiert, aber am Ende sind das, es hätte auch ein Essay sein können und das würde nichts groß ändern.
Ich habe das Problem damit, dass es eben für mich nicht wie ein Lehrstück funktioniert. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich am Anfang, als ich begonnen habe, das zu lesen, dachte ich, es wird ein Stück wie hieß das von ihm, wo es um das Olympiastadion und das Flugzeug geht? Ist das Gott?
Terror, oder?
Terror. Okay, danke. Also, dass du genau so eine moralische Fallstudie hast, wo du dich am Ende des Stücks in dieser Zwickmühle befindest, eine Entscheidung treffen zu müssen und die dir extrem schwer gemacht wird. Und ich dachte, darauf läuft sie hinaus. Problem ist ja, dass das Stück damit endet, dass eine weitere Zeugin auftritt, die den ganzen Fall auf links krempelt. Und dann der Verteidiger sagt, es ist noch nicht vorbei. So, Damit konnte ich das Buch nehmen und sagen, gut, ich muss mich mit diesem Buch nicht weiter auseinandersetzen, weil ich habe als Leser nicht alle Informationen. Das Gerichtsverfahren ist nicht beendet. Es sind nicht alle Indizien auf dem Tisch. Was will ich jetzt damit? Alles, was ich bis dahin gelesen habe, bringt mir nichts. Weil es kann sich als Lüge rausstellen oder also beide können gelogen haben, es kann einer gelogen haben. Das ist aber vollkommen egal, weil es liegt nicht alles auf dem Tisch. Also kann ich auch die Entscheidung nicht treffen, die ich dachte am Anfang treffen zu müssen. Ich dachte am Anfang, dieses Buch bewegt, das wird es ja auch beworben. Das ist so die Problematik, wie mit Vergewaltigungen juristisch umgegangen wird in unserer Gesellschaft auch, mit den Shitstorms, wie Frauen dann auch einem gewissen Terror ausgesetzt werden, wenn sie Opfer einer Vergewaltigung sind, auch noch als Täterin hingestellt zu werden. Das ist alles gut und schön, das greift ja alles auf, aber weckt am Ende nochmal berechtigte Zweifel, um sie dann nochmal umzustoßen und uns dann mit dem Rest dastehen zu lassen und sagen, ja, gut, macht euch ein Bild, aber eigentlich könnt ihr euch kein Bild machen, weil ich habe euch nicht alle Brotkrumen gegeben. Und damit ist der Fall nicht abgeschlossen. Der ist ja noch nicht mal vor dem Gericht abgeschlossen. Also ist das ein Fortsetzungstheaterstück oder was ist das? Also ich war da ein bisschen ratlos und das ist jetzt beim zweiten Mal lesen mir nochmal genauso aufgestoßen, dass es dann sich ein bisschen wie verschwendete Lebenszeit angefühlt hat. Und die Wendungen, da gebe ich Jule vollkommen recht, haben sich wirklich wie bei Richterin Barbara Salisch angefühlt. Das ist teilweise einfach, dass Informationen so lange absichtlich zurückgehalten wurden, damit die Wendung eingebaut werden konnte. Und das fühlt sich dann einfach sehr konstruiert an. Aber wie fandet ihr
das? Also ich meine, wenn das. Ja, da würde ich gerne vielleicht mal noch drauf antworten wollen. Ich glaube, dass das Buch offen gelassen wurde am Ende. Das hat vielleicht den Hintergrund, dass Schirach wollte, dass wir als Leser oder als Theatergänger mal Gedanken über uns selber machen. Es nimmt ja einen relativ großen Raum dann zum Ende des Buchs ein, ob wir als Gesellschaft oder auch als Individuum in einer Gesellschaft eben sagen, okay, die Frau, ob wir eher dem Opfer oder eher dem Täter oder dem vermeintlichen Täter glauben, das hat viel mit unserer eigenen Wirklichkeit zu tun, mit unserem Schubladendenken, mit unserer Auffassung, unserem Wissen etc. etc. Und es wird ja auch ganz klar gesagt, wir haben es ja hier nicht mit einer in Anführungszeichen klassischen Vergewaltigung zu tun, also letzten Endes schlafen die beide ja im gegenseitigen Einverständnis miteinander. Und währenddessen sagt ja die Frau dann auf einmal, oh nee, das will ich jetzt nicht, und will ihm wegstoßen. Ne? Er lässt es bloß nicht zu, so wird es zumindest erklärt. Also im Endeffekt eine Vergewaltigung.
Laut ihrer Aussage. Nicht
diese klassische Vergewaltigung.
Seine Aussage,
Seine Aussage war
eine ganz andere.
Und das ist ja das Schöne, wir wissen das ganze Buch über, also es pendelt ja immer hin und her. Es ist überhaupt nicht klar, hat sie recht, hat er recht, also hat sie recht im Sinne von, sie wurde vergewaltigt, oder hat er recht im Sinne von, es gab diese Vergewaltigung überhaupt nicht? Ich glaube, Schirach wollte schon, dass wir selber mal, was ist denn unser allererster Impuls? Wem glauben wir denn mehr? Ich glaube, dass Schirach uns genau darauf anstoßen wollte, dass er uns dahin hinschubsen wollte. Wie würden wir das gewissermaßen jetzt von außen betrachtet, mit eben dem wenigen Wissen, was du ja angesprochen hast, wie würden wir in Anführungszeichen urteilen? Nicht in Abwägung aller Tatsachen, sondern impulsiv, was wäre so unser erster Gedanke? Wer von beiden hat Recht oder ist im Recht? Und ich glaube, das ist ihm dann schon wiederum ganz gut gelungen, bilde ich mir ein.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass es ihm bis kurz vor Ende eigentlich ziemlich gut gelungen ist, auch so ein, ich sag mal, einen Ausgleich an Beweismitteln herzustellen, dass man irgendwie für beide Seiten Argumente, Punkte findet, wo man sagt, okay, das ist bestätigt die Glaubwürdigkeit der einen Person oder der anderen. Aber das hat es ein bisschen für mich zunichte gemacht, als dann diese Information kam, dass er das seiner Frau gestanden haben soll. Also dieses, was dann am Ende noch so eingefallen ist. Ich hatte auch ganz am Anfang erwartet, dass dann das Theaterstück damit endet, dass ein Urteil gesprochen wird. Oder dass es möglicherweise auch, dass er zwei Urteile sozusagen schreibt, einmal Verurteilung, einmal Freispruch. Und mir wäre es, für mich, glaube ich, wäre es auch in Ordnung gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte und einfach gesagt hätte, okay, das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück und dann, ich weiß nicht, so wie das in manchen Brechtstücken ist, kommt nur noch so ein Fadeout im Sinne von, wer jetzt recht hat, können wir euch nicht sagen, überlegt es euch selbst, sowas in der Art. Mhm. Aber dieses, jetzt wird die Beweisaufnahme nochmal wieder eröffnet und wir wissen aber selbst nicht genau, was dabei rauskommt, das fand ich ein unbefriedigendes Ende. Also das hat ja für mich so diese ganze Intention von, wir selbst sollen jetzt mit dem, was wir wissen, überlegen, was ist unser Urteil, was ist unser Rechtsgefühl, hat das so ein bisschen kaputt gemacht für mich.
Ja, das ist genau der Punkt, der mich daran so aufgeregt hat. Das mit diesem letzten, also hätte er sozusagen nach dem Abschlussplädoyer von dem Thiele oder mit seiner Abschlussansprache mit dem Thiele geendet, hätten wir genau diese Bredouille gehabt. Wir haben ihre Aussage, wir haben seine Aussage und wir müssten jetzt abwägen, wem glauben wir. Und danach hätte man sich damit beschäftigt. In dem Moment, wo dann aber dieses zusätzliche Beweisstück auf den Tisch kommt, das nicht weiter beleuchtet wird, wo es einfach nur heißt, ja, es gibt da noch was, nämlich eine Zeugin, aber es geht noch weiter. In dem Moment dachte ich mir, okay, dann hat sich die Auseinandersetzung für mich damit beendet, weil ich kann nicht anhand von Dingen, die ich nicht weiß, ein Urteil fällen. Und denn das einzige oder die einzig spannende Prämisse an dem Fall war für mich die Tatsache des schweigenden Täters. Und das, was sich juristisch daraus ergibt, dass ein Angeklagter sich nicht äußern muss und man dieses Nicht-Äußern ihm aber nicht zur Last legen darf. Und das war eine spannende Sache. Und das war wirklich, weil die Verteidigerin von ihm ja dann auch gesagt hat, ja, es könnte ja auch so und so und so gewesen sein. Das bewirkt erstmal im Leser oder in mir erstmal so, naja, dann kann er das doch sagen. Warum haben wir denn noch nicht warum hat er keine Aussage getätigt, wie es aus seiner Sicht war? Aber es ist juristisch sein Recht zu schweigen und es darf nicht gegen ihn ausgelegt werden. Und das war eine echt spannende Prämisse, weil damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Dann spricht er aber doch, auch okay noch.
Hier fand ich, hat Schirach ein wenig zu sehr übertrieben mit den einzelnen Stilelementen, kann man nicht sagen, aber mit der Geschichte. Weil was macht die Klägerin in dem Moment?
Sie verlässt den Gerichtssaal.
Sie verlässt den Gerichtssaal. Also da, wo, wie drücke ich das jetzt aus, die Wahrheit gesagt werden könnte, und auf die Idee kann man ja kommen, wenn man bedenkt, dass sie eben rausgeht. Oder aber sie geht eben raus, weil sie es nicht mehr hören will oder wie auch immer. Also das ist genau dieser Gegenpol zum schweigenden Täter, ist dieses Rausgehen, wenn der Täter einen Mund aufmacht. Oder scheinbar der vielleicht nur zu Unrecht angeklagt
hat. Das fand ich aber einen ganz spannenden, also für mich macht es wirklich nur dieses Endstück kaputt, dass des Täters Ex-Frau am Ende sagt, er hätte ihr gegenüber die Tat gestanden, die Frau Schlüter vergewaltigt zu haben.
Ende. Darf ich mal ganz kurz fragen, mit dem bisschen, was ihr an Wissen habt, würdet ihr sagen, gab es die Vergewaltigung oder gab es sie nicht? Das ist eine fiese Frage, ich weiß.
Ich hätte den Typ verknackt.
Sind ja verknackt.
Ganz safe.
Tatsächlich aber erst durch die Aussage, dass er seiner Frau dass er das
ohne seiner
Frau gebeichtet hat.
Mit der Aussage, dass das seiner Frau gebeichtet hat, kann ich ihn nicht verknacken, weil dann fehlt mir noch die Aussage und alles, was das für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Aber bis zu dem Zeitpunkt hätte ich ihn verknackt. Und damit wäre ich genau in die Falle getappt, dass ich den schweigenden Täter das zur Last gelegt hätte. Also gestehe ich auch ein. Aber so wie sich der Fall mir gegenüber offenbart, hätte ich gesagt, hat er gemacht. Weil sein Argument, das ist ja so ein großartiges Argument, es gibt ja dieses eine Argument zum Vorteil der Vergewaltigten, des Opfers, die sagt, das heißt, warum sollte sie ihn denn anklagen? Sie verliert ja alles dadurch, ihre Reputation, ihre Familie, sie kriegt einen riesen Shitstorm, das wusste sie auch, dass das alles kommt. Und er führt, also der Täter führt als Argument an, warum hätte ich sie denn vergewaltigen sollen? Ich bin 60, ich bin keine 15 mehr. Hä? Seit wann ist Alter ein Grund oder ein Grund für oder gegen eine Vergewaltigung? Also, hä?
Aber Philipp, da muss ich mich jetzt mal ins Spiel einbringen, denn fieserweise für mich ändert die Aussage am Ende gar nichts, denn am Ende kannst du dort auch wieder argumentieren, ja, die Frau hat auch ein Motiv, sich das auszudenken, dass er ihr das gestanden habe. Das ist wieder eine Aussage, die du in Zweifel ziehen kannst.
Ja.
Wie willst du aber, also was willst du allen Ernstes sagen, wenn die, es sind für mich in dem ganzen Fall nur Indizien, nichts wirklich eindeutiges, was sich nicht erklären lässt. Was soll er allen Ernstes sagen, was seine Unschuld oder welche Argumentation würde ihm denn helfen? Da gibt es keine. Deswegen ist es auch richtig, dort eigentlich zu schweigen, weil es nichts gibt, was er sagen kann, was ihn nicht tiefer in die Scheiße reitet. Und wenn gleich
also die Wahrheit, wenn er wirklich nicht der Täter war.
Ja, aber er hat ja gesagt, ich brauche es nicht.
Ja. Aber wie dieses fadenscheinige
Argument. Aber das ist ja auch normal. Das ist doch klar, sagt er, ich war es nicht. Weil sie sagt ja, du warst es doch. So, aber was ich hinaus möchte ist, es heißt zwar, der Nebenklägeranwalt sagt zwar, ja, in dubio pro reo zählt hier nicht, weil am Ende muss das Gericht entscheiden, ob es die Sache glaubt. Das Kritische an der Sache ist, meine persönliche Sicht. So, ich bin kein Anwalt, kein Jurist, kein Richter, kein nix. Aber für mich gibt es von beiden Seiten keinen Beweis für irgendwas. Das sind alles Indizien, die du so drehen kannst und die du so drehen kannst. Aber für mich gibt es keine zwingenden Beweise, dass es eindeutig ist, dass er das gemacht hat. Vielleicht liege ich falsch, Jule bewegt sich schon hektisch, als wollte sie gleich dazwischen treten, aber ich, sorry, hätte aus Mangel an Beweisen ihn freigesprochen.
Ja, das ist ja auch was glaube ich, im Plädoyer von Biegler vor allen Dingen nochmal aufgegriffen wird und was halt eben oft irgendwie missverstanden wird, dass, was dieser Zweifelssatz überhaupt bedeutet, dass es eben nicht die Frage ist, wann man zu zweifeln hat, sondern wenn man zweifelt, was dann zu tun ist. Und das macht Gerichtsprozesse ja auch so spannend und so verschieden. Es gibt auch ganz interessante Statistiken dazu, dass zum Beispiel in Bayern deutlich mehr Leute nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt werden als in Norddeutschland oder so. Dass es eben nicht nur darauf ankommt, ob die Beweise eindeutig sind, sondern ob sich das Gericht überzeugt hat und ob das Gericht sagt, okay, wir sind davon überzeugt, dass es so gewesen sein muss, dass wir haben keine begründeten Zweifel daran, dass es sich so zugetragen hat. Und wann man an einer Situation oder an einem Tatgeschehen zweifelt, das ist ja, von Person zu Person verschieden. Deswegen, ich fand das sehr gut, wie er das alles aufgemacht hat. Und ich, umso mehr hat es mich ein bisschen enttäuscht, dass er das dann nicht konsequent zu Ende gebracht hat. Also, dass es dann eben nicht hieß, gut, wir haben jetzt die ganzen Voraussetzungen. Er hat diesen Nemo Tenetur Grundsatz, also, dass sich ein Angeklagter nicht selbst belasten muss, richtig gut aufgemacht, erklärt. Also ich glaube, das sollte eigentlich jede Person mal gelesen haben, die irgendwie Jura studiert und Strafprozessrecht lernen will. Aber hat es dann eben nicht vollendet, indem er zum Beispiel ein Urteil dazu geschrieben hätte oder eben diese Verhandlung zu Ende gebracht hätte und darin nochmal erklärt hat, was jetzt die Konsequenz aus diesen ganzen strafprozessrechtlichen Grundsätzen ist. Und ja, zu der Frage, ob ich ihn verurteilt hätte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht, ich glaube, spätestens nach seiner Aussage hatte ich dann doch schon wieder einige Zweifel. Ich glaube, ich hätte nicht guten Gewissens das Urteil so schreiben können, insbesondere weil er ja den Hergang der Situation doch nochmal sehr verschieden beschrieben hat. Also warum ist er so stark abgewichen von der Geschichte der Nebenklägerin? Und hat sich da irgendwie eine ganz andere Situation ausgedacht und nicht einfach gesagt, sie hat nicht Nein gesagt oder es ist genauso passiert, nur dass sie sich quasi nicht gewehrt hat und nicht ausgedrückt hat, dass sie das nicht wollte. Das hat bei mir dann wieder Zweifel ausgelöst, wo ich dann vielleicht anstelle der Richterin überlegt hätte, doch nochmal daraufhin in die Beweisaufnahme einzutreten.
Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Er sagt ja auch zum Beispiel, dass sie ihre Tage hatte, sie deswegen nicht ins Schlafzimmer gegangen sind und keinen, in Anführungsstrichen, regulären Sex hatten, wie sie es beschrieben hat. Daraufhin könnte man natürlich wieder in die Beweisaufnahme gehen, sie nochmal in den Zeugenstand rufen, vereidigen und auf diese Frage hin befragen. Das ist genau das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist das, was stört. Dieses Verfahren ist nicht abgeschlossen. Du kannst dir anhand dessen, was du dort liest, kein Urteil bilden. Und damit ist das so ein Schulterzuckbuch, dann lege ich es halt weg, weil wir kommen hier zu keinem befriedigenden Ergebnis. Und was du gesagt hast, Max, es gibt keine zwingenden Beweise. Das ist wiederum ein Punkt, den ich dem Buch sehr zugute halte. Denn das große Problem bei vielen Vergewaltigungsprozessen ist ja, es gibt meistens keine zwingenden Beweise. Meistens sind es eben genau diese Prozesse, sie sagt, er sagt. Es gibt eine meistens geschützte Situation, wo diese beiden Personen miteinander interagiert haben. Da waren meistens keine anderen Personen anwesend, die das bezeugen konnten. Und sie sagt das eine, er sagt was anderes. Und dann muss in irgendeiner Form ein Urteil gefällt werden. Und das, fand ich, hat er ganz gut auf den Punkt gebracht hier. Ja?
Ich muss auch zugeben, auch wenn ich mich da jetzt in die Nesseln setzen werde, da bin ich relativ resolut, so gemein das immer ist. Aber es gibt ja diesen Grundsatz, lieber 100 Schuldige freisprechen als einen Unschuldigen schuldig. Und das Kritische an der Sache ist, wenn gefragt ist, bestehen Zweifel. Und nach seiner Abschlussaussage, die aus meiner Sicht auch plausibel ist, genauso wie ihre Geschichte, die ist auch plausibel. Aber ich finde beide Geschichten ähnlich plausibel und würde da sehr ungern entscheiden, was plausibler ist, bestehen für mich dort Zweifel. Und sobald ich Zweifel habe, denn es ist ja auch ist jetzt kein Todesurteil, das ich spreche, aber ein gesellschaftliches Todesurteil wahrscheinlich schon. Wenn jemand deswegen sowas schuldig gesprochen ist, ist es sehr schwer, noch irgendwo Fuß zu fassen. Das muss man ja fairerweise vielleicht auch mal mit dazu denken. Und aus meiner Sicht habe ich da berechtigte Zweifel. Aber ich habe noch eine ganz andere Interpretation des Buches. Aber ich würde erstmal noch abwarten, ob ihr noch irgendwelche Ideen dazu habt, zu meinem Grund. Also wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich einer dieser sehr, sehr klassischen Täterrichter, das tut mir ja leid, aber es sind halt Zweifel. Und ich kann im Zweifel nicht sagen, ich glaube einfach dem Opfer. Das kann ich nicht. Also, das geht für mich nicht.
Gegenfrage: Würdest du anhand dieser Information, das Buch bis zur allerletzten Seite, würdest du hier ein Urteil fällen? Wenn du jetzt Richter wärst, würdest du jetzt sagen, ich fälle jetzt hier anhand dieser Information ein Urteil? Oder würdest du sagen, nee?
Nachdem noch der Dude reinkommt und sagt, wir haben hier noch eine extra Aussage.
Wir machen mal zwei Fragen draus. Erste Frage, nach dem, was er gesagt hat, würdest du dann schon die Beweisaufnahme schließen und das Urteil fällen?
Naja, geht ja nicht anders. Er wäre ja nicht gekommen. Also es war ja nicht mehr da. Und das war ja die Abschlussaussage.
Wie gesagt, ich hätte die Beweisaufnahme nochmal geöffnet und sie nochmal vereidigt auf die Frage, hatte sie ihre Tage zu dem Zeitpunkt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was es für Voraussetzungen gibt, um eine geschlossene Beweisaufnahme nochmal wieder zu eröffnen. Ich glaube, das hat relativ hohe Anforderungen. Ich würde, wenn es möglich wäre, also das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, ich hätte die, glaube ich, nochmal geöffnet und meine Frage wäre dann gewesen, wenn rausgekommen wäre, sie kann zu dem Zeitpunkt nicht ihre Tage gehabt haben, das war halt in ihrem Zyklus nicht möglich. Und sonst hast du dann keine Informationen mehr. Du weißt nur, er muss darüber gelogen haben, dass sie ihre Tage hatte. Ist er schuldig? Dann würde dir das dann ausreichen, um keinen Zweifel mehr zu haben.
Nein, das würde mir ausreichen, damit ich Zweifel an seiner Aussage habe, denn das ist ja eine Grundsatzsache. Andersrum, und jetzt drehe ich das Ding wieder rum, vielleicht hat sie auch einfach gelogen. An dem Tag. Und hat gesagt, sie hat ihre Tage, obwohl sie nicht hatte. Das lässt sich ja jetzt auch nicht mehr ganz aufmachen. Und das meine ich, das du hast eine Aussage und hast die nächste. Es gibt wenige Jobs, die ich noch ungerner machen würde als Richter. Und dabei bin ich ja Schiedsrichter, aber da habe ich eben meine Indizien auf dem Platz. Kann nach meiner eigenen Wahrnehmung und nicht die Wahrnehmung von 15 Leuten, die mir alle irgendwas vom Pferd erzählen, muss ich dann eine lebensverändernde Entscheidung treffen. Bei mir ist die Entscheidung, gebe ich Strafstoß, ja oder nein? Nein, leb damit, du hast noch 85 Minuten, das besser zu machen. Weißt du, was ich meine? Aber diese Entscheidung zu treffen, finde ich nicht cool, würde ich nicht machen wollen.
Und ganz kurz, Alex, dann kannst du. Und dazu, weil du meinst gerade, sie hat vielleicht gelogen oder er. Am Anfang des Buchs auf Seite 23 sagt sie, dass der Grund für die Beendigung der Beziehung war die ständigen Lügen, dass sie beide permanent lügen mussten. Das bestätigt er später auch nochmal. Allein das macht es allein schon problematisch, weil es zwei Personen sind, die sich sehr daran gewöhnt haben zu lügen über 2 Jahre. Was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen komplizierter macht. Und die Zweifel, also immer Aussagen in Zweifel ziehen lässt. Alex.
Also was das Lügen angeht, das ist ja nicht das Lügen, sich gegenseitig belügen, sondern das Belügen der Familie. Das würde ich jetzt nicht in deine Richtung interpretieren. Aber nochmal zurück zu den Tagen der Frau, das wäre jetzt eher mal eine Fachfrage. Lässt sich sowas denn vor Gericht in Anführungszeichen feststellen? Also wenn die Frau jetzt ihren Zyklus nicht in irgendeinen Kalender einträgt, hast du ja nichts Schriftliches. Das heißt, du müsstest ja wahrscheinlich irgendwo zum Frauenarzt rennen, dir irgendwelche Daten dort besorgen. Ist das denn im solchen Fall überhaupt zulässig? Also darf der Staat oder das Gericht selbst in solchem Strafprozess auf solche ja eigentlich Intimdaten zugreifen? Das wäre Punkt 1. Und Punkt 2, wäre das nicht Aufgabe der Verteidigerin gewesen, eigentlich schon im Vorfeld zu fragen, ob die Frau ihre Tage hatte? Also ich meine, das ist doch nur ein Aspekt. Also eigentlich muss jeder Scheiß erfragt werden. Das würde mich jetzt wundern, wenn die das im Vorfeld vergessen hätte. Also das wäre meine erste Frage. Keine Ahnung. Wenn meinem Mandanten vorgeworfen wird, er hätte mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt und mein Mandant sagt dann nein, das würde ich doch fragen, warum nicht?
Die Verteidigerin fragt allgemein sehr wenig Gegenfragen zu. Also dadurch, dass er kein Statement abgeht,
fiel mir gar nicht.
Muss er ja trotzdem mit seiner Verteidigerin gesprochen haben. Und die Verteidigerin müsste ja theoretisch Rückfragen stellen, die sich auf sein Statement ihr gegenüber beziehen. Und das passiert ja in irgendeiner Form nicht, sondern es werden ja irgendwelche, ich will es nicht sagen, Schrottfragen gestellt, aber sie versucht es ja über so eine Unglaubwürdigkeitsnummer, sie da ein bisschen zu diskreditieren. Und das verstehe ich nicht. Wenn es eine Gegendarstellung gibt, die er ja hat, die das Ganze wirklich anders darstellt, warum wird es nicht darüber aufgerollt, sondern warum wird es über eine Diskreditierung versucht? Also warum versucht man die Glaubwürdigkeit der Zeugin in den Schmutz zu ziehen? Also das ist, das fand ich irgendwie ein bisschen, also, das ist genauso wie diese Frage am Anfang.
Ich glaube, warte mal, ja. Vielleicht sollten wir jetzt die Fragen mal beantworten und natürlich eine Frage nach der anderen stellen.
Ja, also zu dem Thema, warum wird nicht auf seine Darstellung des Sachverhalts so sehr eingegangen, da habe ich, also könnte ich mir vorstellen, oder das ist auch aus so Erfahrungssätzen, kriminalistischer Erfahrung, weiß ich, dass es oft ein Problem damit gibt, wie gut sich Leute an Sachen erinnern. Und die Gefahr ist natürlich, sobald du irgendwas sagst, bist du angreifbar. Das kann alles gegen dich verwendet werden, wie man ja auch belehrt wird. Und vielleicht hat er vorher mit der Verteidigerin gesprochen und gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass es so und so passiert ist, aber am Ende, wenn sich eben doch rausstellt, sie konnte nicht ihre Tage zu der Zeit gehabt haben, macht es ihnen natürlich noch angreifbarer und noch unglaubwürdiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach die Taktik dahinter sein sollte. Mhm. Also ich glaube, in einem realen Fall, wenn ich jetzt Verteidigerin wäre und wüsste, wenn man dann glaubt, sich so zu erinnern, ist sich nicht hundertprozentig sicher, dass es so gewesen sein muss, würde ich ihm wahrscheinlich auch dazu raten, lieber erstmal zurückhaltend zu bleiben, bevor dann irgendwie ein kleines Detail, an das er sich falsch erinnert hat, dazu führt, dass seine gesamte Glaubwürdigkeit in Frage steht. Zu der Frage davor, ich würde einfach noch kurz das Thema Zyklus und wie man das feststellen kann angeht. Also es gibt im Strafprozess ein sogenanntes Strengbeweisverfahren. Also es gibt einen Kanon an Beweismitteln, die genutzt werden können. Und also das sind einerseits Sachverständigengutachten, Zeugenaussagen, in Augenscheinnahme, Einlassungen des Angeklagten ist so ein halb, sieht so halb mit rein. Naja, auf jeden Fall, es gibt fünf Möglichkeiten, quasi Beweise zu ermitteln in der Hauptverhandlung. Und in so einem Fall würde wahrscheinlich entweder die Frauenärztin als Zeugin bestellt werden, die Nebenklägerin selbst kann natürlich als Zeugin auch Aussagen darüber treffen. Oder falls sich irgendwie Unklarheiten ergeben, könnte man natürlich auch ein Sachverständigengutachten machen. Das heißt, die würde dann untersucht werden und dann kann man ja zurückrechnen, wie der Zyklus war.
Darf ich mal noch eine Folgefrage auf Philipp? Philipp hat ja das ja zu Recht erkannt, die Verteidigerin des vermeintlichen Täters versucht ja, die Glaubwürdigkeit des Opfers in Frage zu stellen. Gehen wir mal davon aus, der Tide hätte seiner Verteidigerin gesagt, ja, ich habe sie vergewaltigt.
Ja.
Darf seine Verteidigerin dann genau dieses Manöver auch anführen? Also darf sie die Glaubwürdigkeit des in dem Fall ja wirklichen Opfers in Frage stellen, nur um seinen Mandanten um ihren Mandanten halt quasi vom Knast zu befreien? Also sie weiß, dass er sie vergewaltigt hat, weil er es ihr gegenüber zugegeben hat. Aber da kann ja die Verteidigerin jetzt nicht vor Gericht gehen und kann sagen, jo, er war's, Prozess beendet. Sie muss ja trotzdem alles dafür tun, dem Job nach quasi. Was ist das? Ist doch eigentlich ein Interessenkonflikt.
Oder ihr Mandat niederlegen, aber dann würde er eine Pflichtverteidigerin bekommen. Ne?
Oder, aber dann wäre es ja beim nächsten Anwalt genau dasselbe. Also dann.
Wie verhält man sich denn da? Ich glaube, dass viele Verteidiger auch das gar nicht unbedingt wissen wollen, weil, also das fand ich auch ganz spannend, als ich das jetzt zum ersten Mal so näher gelernt habe im Strafprozessrecht. Die Verteidigung hat auch eine Wahrheitspflicht vor Gericht. Also Verteidiger dürfen nicht lügen. Das heißt, sie dürfte nicht sagen, mein Mandant war es nicht. Sie kann natürlich es vermeiden, das da eine konkrete Antwort zu geben, aber sie dürfte jetzt nicht sich vor Gericht hinstellen, wenn sie wüsste, er war es oder glaubt zu wissen, er war es und dann sagen, er war das nicht. Schwierige Konstellationen ergeben sich dann manchmal noch, wenn der Angeklagte zwar vor der Verteidigung gestanden hat, aber die Verteidigerin zum Beispiel ihm das nicht glaubt, weil sie glaubt, er stünde unter Druck zum Beispiel. Da gibt es ja auch Fälle. Aber grundsätzlich dürfte sie nicht lügen in dem Fall.
Okay. Krass.
Toll, Jule. Jetzt hast du die völlig aus dem Konzept gebracht.
Nee, ich wusste es, ich hab hier noch ein paar Fachfragen.
Sehr gut, ich hab nur noch einen kurzen Einwurf, nämlich das bezieht sich auf die dämlichen Fragen, die dort vor Gericht gestellt wurden. Das wäre auch eine Frage, ob sich, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, das passt eher zur Richterin Barbara Salisch als wahrscheinlich in einen echten Gerichtssaal. Als es am Anfang um den Lebenslauf geht von Herrn Tide, und die Frage kam, ist Ihnen bei dem Lebenslauf etwas Außergewöhnliches aufgefallen? Das verstehe ich nicht. Nun, außergewöhnliche Schulnoten wird die Vorsitzende nicht meinen. Sie fragt wohl, ob es im Lebenslauf etwas gab, was auf die spätere Vergewaltigung hindeuten könnte. Hä? Also ganz ehrlich, was ist das für eine dämliche Frage? Steht dann im Lebenslauf drin, keine Ahnung, hier war ich auf dem Mädcheninternat und da ging meine erste versuchte Vergewaltigung schief. Jo, darauf hätte man schon kommen können. Das ist.
Also ich glaube, das ist ja eben nicht gemeint mit Lebenslauf. Also es geht nicht der berufliche Werdegang, sondern sind Missbrauchserfahrungen in der Familie bekannt? Oder aber ist er vielleicht vom Internat geflogen, weil an einem Mitspieler sich vergriffen hat oder so? Das wären schon Indizien, die darauf
deuten. Ja, aber es geht ja hier in dem Fall, ist es ja die Vorgeschichte, dass sie. Also das Opfer, als sie zum ersten Mal auf ihn trifft in der Talkshow, zu Beginn der Talkshow seinen Lebenslauf bekommt. Und sie wird gefragt, ob sie in dem Lebenslauf irgendwas Außergewöhnliches festgestellt hat, was auf die spätere Vergewaltigung hindeutet. Das ist vollkommen, also das war so eine vollkommene Humbug-Frage. Also solche Fragen werden gestellt und andere Fragen, also wichtige Fragen für den Prozess werden einfach links liegen gelassen. Das war einfach so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, er ist Jurist. Und hier ging irgendwie gefühlt die Pferde mit ihm durch. Das war genau der Punkt. Ich dachte am Anfang, es wird ein Lehrstück. Aber dann hatte ich manchmal das Gefühl, es soll eher eine Mischung aus Krimi-Unterhaltung sein mit ein bisschen reißerischen Elementen. Also, weiß ich nicht.
Ja, also die Stelle fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Also die Frage kam ja sogar von der Vorsitzenden und nicht von Bietler mit diesen außergewöhnlichen Sachen im Lebenslauf. Also im Nachhinein habe ich es mir dann versucht so zu erklären, dass sie vielleicht meinte, ob er schon oft irgendwo fristlos gekündigt wurde und dass er darauf schließen könnte, dass es da vielleicht irgendwelche Vorfälle gab, die aber ja, ich fand es auch eine eigenartige Weise, eine Frage zu stellen, insbesondere für eine Vorsitzende, die ja, wo man ja irgendwie schon ein gewisses Maß an Professionalität auch erwartet. Also bei Verteidigern, die dann oft in der Hitze des Gefechts und auch in einer anderen Position irgendwie stehen, da glaube ich, kommt es doch schon öfter mal vor, zumindest so an Amtsgerichten kann ich es jetzt zumindest nachvollziehen, dass dann irgendwie eine bisschen eigenartig gestellte Frage dabei rauskommt. Aber ja, von der Vorsitzenden erwartet man das eigentlich ein bisschen,
okay, professioneller. Da habe ich mal noch eine Frage. Wir haben jetzt schon so oft Barbara Salisch angesprochen. Und egal ob Alexander Holt oder Barbara Salisch, es beginnt immer damit, dass der allererste, der vom Richter oder der Staatsanwaltschaft befragt ist, der vermeintliche Täter ist. Geschieht hier nicht. Hat Ferdinand von Schirach recht oder hat Barbara Salisch recht? Was ist der richtigere Ablauf in so einem Prozess?
Also was auf jeden Fall sein muss, ist eben dieses letzte Wort des Angeklagten. Aber der Aufbau der Beweisaufnahme, soweit ich weiß, gibt es da keine festen Regeln, mit was man anfangen muss. Ich glaube, die Einlassung des Angeklagten ist sehr typisch, dass man damit anfängt, einfach weil natürlich, wenn man ein Geständnis hat, macht das alles andere deutlich einfacher. Und also es ist ja, glaube ich, auch nicht der erste Tag der Hauptverhandlung, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern die hatten vorher schon Hauptverhandlungstage und das ist sehr typisch bei.
Okay, das habe ich dann überlesen, scheinbar.
Da habe ich auch gleich noch was
Kurzes dazu. Generell zu Beginn einer Hauptverhandlung müssen ja von allen erstmal die Personalien festgestellt werden, die Vertretungsvollmachten und sowas. Also der erste Verhandlungstag ist meistens auch gar nicht so spannend. Man wird hier so ein bisschen mitten ins Geschehen geworfen und ich habe es auch so verstanden, dass es jetzt quasi auch schon ein Tag Hauptverhandlung mindestens vergangen ist, in dem aber wahrscheinlich noch nicht so viel passiert ist, außer dass von allen die Personalien festgestellt wurden, die Vertretungsvollmachten von der Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Nebenklage und so weiter. Und Terminfestlegung dauert tatsächlich vor Gericht auch immer eine ganze Weile. Meistens, ich glaube, am ersten Tag passiert gar nicht so viel mehr.
Ich fand zwischendrin den Ton etwas slapstickhaft, beziehungsweise der Situation unangemessen. Also wir sprechen hier von einer Vergewaltigung. Also im Zweifelsfall müssen alle davon ausgehen, dass die Tat begangen wurde. Und dass die Frau, die dort vorne sitzt, einfach fertig ist. Und der Verteidiger, also ihr Rechtsanwalt, macht dort einen auf Humorist. Und die Vorsitzende sagt zwischendurch immer mal wieder, naja, wir wollen hier aber auch zügig durch unser Programm kommen, so nach dem Motto, ich habe da noch einen Mittagessentermin, können wir das jetzt hier mal irgendwie ein bisschen abkürzen.
Ich glaube tatsächlich, dass das häufiger der Fall ist, als Juristen das gerne zugeben würden. Schlicht und ergreifend, weil du... Also das, was für uns hier, das ist der Fall des Jahres. Hier geht's um alles. Ist halt für einen Juristen, sowohl die Richterin als auch die anderen Anwälte, einfach Tagesgeschäft. So leid mir das jetzt vielleicht auch tun mag, sodass das ist wie mit Chirurgen. So, du kommst mit einem gebrochenen Arm hin und der guckt dich an. Na, hat's wehgetan? So dieses, in ihrer Routine ist das Außergewöhnliche dieses Falls gar nicht mehr vorhanden, sondern das ist halt einer von vielen Fällen, die halt so verhandelt werden müssen und da geht man normal um miteinander, wie das eben so ist. Plus, und ich weiß, man mag das über unsere Diskussion vergessen, es handelt sich ja hier um ein literarisches Stück.
Ja.
Wenn du diese komödiantenhaften Momente nicht hättest, wäre nichts hieran irgendwo unterhaltsam. Also es brauchte halt quasi dieses Comic Relief mittendrin, um wenigstens den Figuren ein bisschen Profil zu geben, was sie ja sonst gar nicht hätten. Ich weiß nicht, ob das einleuchtend ist, aber anders kann ich mir das nicht erklären, denn ich fand es auch störend.
Und
Vor allem Punkt, da ja offensichtlich die Verteidigerin die Referendarin vom Nebenklageanwalt ist oder war. Und da irgendwie noch so ein persönlicher Disput drin ist, der aber null ausgearbeitet ist, außer halt, dass sie sich gegenseitig hin und wieder irgendwas an den Kopf hauen. Also ich weiß, für was es gedacht war, aber finde es jetzt nicht so besonders gut.
Das ist das Problem mit der Konstruktion. Ich gebe dir recht, bei einem von 100, also bei, wenn das einer von Dutzenden Fällen ist, ist das, wäre das irrelevant und dann wäre das wahrscheinlich, ist der Ton im Gerichtssaal vielleicht auch so. Da kann Julia gleich nochmal irgendwas dazu sagen, wieso generell der Umgang, wie locker der Umgang im Gerichtssaal ist. In dem Fall will Chirac uns aber glaubend machen, dass das ein sehr wichtiger Prozess ist. Denn er nimmt ja eben nicht Melanie von nebenan und einen Torben von gegenüber, sondern er sagt, es ist die erfolgreichste Moderatorin Deutschlands und einer der Top-Manager XYZ. Also es ist kein 0815-Fall, sondern es ist ein Fall, der durchaus eine gewisse Prominenz hat und eine gewisse Tragweite hat. Und dann aber, und sich eben, es geht nicht um Bagatelldelikt, also nicht um, es geht nicht darum, dass er ihr 5 Euro aus der Brieftasche geklaut hat und dann gesagt, nee, die Putzkraft war es, sondern es geht hier um eine Vergewaltigung. Also irgendwie, dass diese verschiedenen Versatzteile, die er hier zusammenstückelt in seiner Konstruktion, die passen so zusammen, wie meine Tochter manchmal puzzelt. Also so Puzzle übereinanderlegen mit der Faust drauf und sagen, jetzt passt das schon. Mickey Mouse hat jetzt einen Arm im Kopf.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Situationen schon vor allen Dingen dafür gemacht wurden, um das Theaterstück einfach ein bisschen spannender und interessanter zu machen. Weil ich glaube, die meisten Gerichtsverhandlungen sind einfach nicht besonders spannend, selbst wenn das Thema eigentlich oder der Fall total brisant ist. Sind Gerichtsverhandlungen halt oft auch sehr viel einfach Prozedere. Mich hat, also ich glaube, die Situation, wo ich das erste Mal wirklich sehr überrascht war oder was ich unangebracht fand, war diese Szene mit dem Croissant, das er irgendwie zerdrückt hat. Das
war sehr amerikanisch.
Ich glaube, das würde in einem deutschen Gericht einfach nie passieren. Schon allein, weil man, glaube ich, gar nicht essen und nur auf Nachfrage trinken darf. Aber ist ja auch, ja, sei es drum, das ist wahrscheinlich einfach wirklich für die Bühne so ein bisschen gemacht. Aber was so den Umgang der Leute miteinander angeht, ich glaube, das kann schon sein, dass da auch so miteinander geredet wird. Vor allen Dingen, weil sich oft bei Gericht die Leute auch einfach alle schon kennen. Also die Jura-Bubble ist dann doch irgendwie so klein, dass man sich immer schon mal irgendwo gesehen hat, ob es jetzt im Referendariat oder bei einem Praktikum oder eben bei anderen Verhandlungen war. Man kennt sich irgendwie und also ich habe es auch schon erlebt, dass dann eben die Richterin und die Staatsanwaltschaft dann irgendwie noch nach der Verhandlung gefragt haben, ja, und den Kindern geht's gut und nächste Woche Urlaub. Und also man weiß einfach so ein bisschen, wie man da so vor sich hat. Und dann ist der Umgang, glaube ich, auch einfach in der Verhandlung manchmal ein bisschen entspannter miteinander oder ein bisschen weniger so getragen, als man das vielleicht so aus irgendwelchen Filmen vermuten würde. Und dass der Fall so eine Tragweite hat, gut, das da frage ich mich auch, warum das hier so eine große Rolle spielt. Also vermutlich ja, um die Konsequenzen für sie quasi noch drastischer darzustellen. Aber vermute mal, die Verhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Steht jetzt nicht da, aber ich glaube, wenn es Publikum gegeben hätte, hätte er es mit erwähnt. Und dadurch macht das für die Verhandlung ja gar keinen so großen Unterschied. Also wie die Verhandlung geführt wird, ist eigentlich egal, ob das jetzt irgendwelche Privatpersonen sind oder Personen des öffentlichen Lebens, würde ich sagen. Oder denkt ihr, es wäre anders verlaufen, wenn das zwei nicht öffentliche Personen gewesen wären? Hätte dann der Fall ein ganz anderes Ambiente bekommen? Ich weiß nicht.
Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, mich hat bloß ein bisschen, das war ja kein Delikt, der in irgendeiner Form lapidar ist, sondern eben eine Vergewaltigung. Und dann eben so ein bisschen dieses Comic Relief drin zu haben, fühlt sich irgendwie dem nicht angemessen an. Also das ist irgendwie nicht diese Ernsthaftigkeit dahinter, die man vielleicht dann haben sollte in irgendeiner Form. Das ist mir einfach nur störend so ein bisschen aufgefallen.
Wir waren vorhin schon mal an der Stelle, und zwar, wo es um die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit eines Zeugen geht. Dort sagt er dann Biegler, also das ist in den Plädoyers, dort sagt der Biegler so ungefähr, so, und das ist jetzt eine Frage, das wäre jetzt eine Fachfrage an unsere Juristin, und zwar sagt der Biegler auf Seite 125 ganz konkret, oben der zweite Absatz, was heißt das für unser Verfahren? Im Grunde genommen ist es ganz einfach, die Aussage von Frau Schlüter reicht, um Herrn Thiede wegen Vergewaltigung zu verurteilen. Punkt. Sie reicht aus, wenn Sie, die Richter, diese Aussage für glaubhaft halten. Das kann doch nicht echt sein. Also, wenn Gerichtsurteile, er sagt ja vorher noch, alles andere vergessen wir mal, was wir gesagt haben. Wir nehmen nur die Aussage und diese Aussage war glaubhaft und deswegen können wir eben den Täter verurteilen. Also ich dächte eigentlich in einem Land zu leben, in dem die Prozessordnung eben ganz klar sagt, nur weil eine Aussage glaubhaft ist, darf sie noch allein lange nicht dazu führen, dass ein Täter verurteilt oder eben nicht verurteilt wird. Ich meine, wenn wir uns da historisch mal zurückdenken, also wir haben Ulfi K., da hieß es, da war es für die Staatsanwaltschaft klar, dass die Aussage der verhörenden Polizisten ausreichte. Die haben den verknackt. Heute weiß man, der war es höchstwahrscheinlich nicht. Oder ganz krasses Beispiel USA, Emmett Till. Dort hat man dem vermeintlichen Opfer geglaubt. Wozu hat es hingeführt? Also ich meine, Emmett Till wurde umgebracht. Nur weil eine Frau behauptet hätte, ja, der hat mir nachgepfiffen. Also das war in den 50er Jahren, ne? Also kann man ja alles nachlesen. Das kann doch nicht sein, dass nur eine Aussage von dem Opfer oder eben auch die Aussage von dem Täter, auch die kann ja glaubhaft sein, dass nur aufgrund der Glaubhaftigkeit einer Aussage ein Prozess geführt wird oder zu einem Urteil kommt. Das gibt's in Deutschland nicht, oder? Bitte sag, dass das Schwachsinn ist.
Nicht wirklich. Also es ist vereinfacht formuliert und in so einem Prozess, ja, ich meine, es gab ja auch noch andere Beweismittel als die Aussage. Aber es gibt tatsächlich, und ich glaube auch gar nicht so wenig Fälle, in denen die Aussage das einzige, oder eine Zeugenaussage zum Beispiel, das einzige erhobene Beweismittel ist und das auch ausreicht. Man stelle sich jetzt mal vor, irgendwie eine Person steckt in einem Supermarkt, keine Ahnung, ein paar Äpfel in die Tasche und wird dabei von einer Mitarbeiterin des Supermarkts gesehen und dann in der Hauptverhandlung sagt derjenige, der jetzt zum Beispiel die Äpfel mitgenommen hat, nichts. Die Äpfel hat er auch direkt irgendwo entsorgt und sind nicht mehr auffindbar. Und es gibt eben nur die Aussage der Supermarktmitarbeiterin, er hat diese Äpfel eingesteckt. Es gibt ja keinen Grund für die Mitarbeiterin, da irgendwas Falsches zu erzählen und den anzuzeigen. Und wenn nichts dagegen spricht, dass es so gewesen sein kann und er da jetzt nicht irgendwelche Stories auftischt oder ein Alibi hat oder sonst irgendwas, dann kann auch so eine Aussage ausreichen, wenn es eben keinen begründeten Zweifel gibt, dass diese Aussage richtig ist. Und es gibt eben Fälle, da gibt es einfach keinen Grund, an einer Aussage zu zweifeln, weil die Person überhaupt nichts davon hätte, gerade zu lügen. Aber das ist natürlich was.
Finde ich gerade ziemlich krass. Also
kommt immer sehr auf den Einzelfall an und in so bei so schwerwiegenden Straftaten sich auf eine einzelne Aussage zu verlassen, ist natürlich auch nichts, was angemessen dem, also das Gericht ist ja verpflichtet, den wahren Sachverhalt zu ermitteln und das würde dem wohl nicht gerecht werden. Eben.
Aber vielleicht kann man das noch anfügen. Jeder hat doch das Recht, also jeder, der angeklagt ist, hat ja ein Recht auf einen Verteidiger. Und der Verteidiger wird doch tun, was in seiner Kraft steht, um irgendwie die Aussage der Zeugen schlecht zu reden, sodass da trotzdem ja eine Gegenrede da ist. Also es heißt ja nicht, dass hier einfach irgendeiner behauptet was und du bist sofort schuldig, sondern du hast ja einen Anwalt, der im Zweifel dafür kämpft, dass du zu deinem Recht kommst. Und ja, also sind wir ehrlich, wenn dann von dort nichts kommt und vom Angeklagten nichts kommt, dann hast du halt nur eine Seite der Geschichte, was legitim ist. Er hatte ja die Chance, sich dagegen zu äußern. Und dann musst du gucken, was du dann daraus machst. Aber jetzt bei Emmett Till beispielsweise ist ja gar keine, also bestand ja schon die ganze Juristerei. Und der Weg dahin
Vorfeld, ja.
Aus Rassismen und falschen Annahmen, beziehungsweise böswillig falschen Annahmen, und ich halte das nicht für vergleichbar. Denn wenn dort ein faires Verfahren
dann
stattgefunden hätte,
andere Beispiele.
Dann wären die naja, Zweifel an der Geschichte der Frau und der Mörder des dieses jungen Mannes, die wären ja sofort offenkundig geworden. Aber da war ja alles, was ermittelt wurde und auch wie es entschieden wurde am Ende, klassisch rassistisch.
Na, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ulf IK, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das war im Fall Peggy Knobloch, glaube ich, war 2000. Ein junges Mädel, die irgendwann verschwunden ist, und im Ort gab es halt geistig behinderten Mann und die Polizei hat gesagt, das könnte der gewesen sein. Hat den verhört und der hat irgendwann zugegeben, ja, ich war's. So. Das Ganze kam vor Gericht und vor Gericht hat er aber gesagt, hat's widerrufen, genau. Aber die Polizisten, das Gericht hat dann aber den Polizisten geglaubt, die gesagt haben, ja, etc. bei uns im Verhör oder weiter, das hat er wunderbar erzählt, Täterwissen, bla bla bla, also man hat also der Aussagen der Polizisten geglaubt, obwohl es keine Beweise dafür gab, dass es wirklich gewesen ist. Was geschah? Er wurde verurteilt wegen Mordes, also wegen Vergewaltigung und wegen Mordes, kam ins Gefängnis. Das kann's nicht sein. Also eigentlich dächte ich, dass in Deutschland tatsächlich eine Beweispflicht besteht, und jetzt bei den drei Äpfeln, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist an sich wirklich ein schönes Beispiel, aber da ist jetzt keine Existenz, die dranhängt, die da zerstört werden kann. Na, aber bei schweren oder bei Kapitalverbrechen, da sieht das Ganze schon ganz anders aus, und dann ein Verteidiger, der sich hinstellt, ey, meine Mandantin, die Aussage ist ja wohl glaubwürdig, also kann ja bloß der Täter sein, das finde ich nicht würdig eines Rechtsstaates wie Deutschland.
Ja, an dem Punkt, das ist halt der Fall, an dem dann meistens unsere Klausuren ansetzen. Dann müssten wir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen Fall bekommen würde, wo es eben nur die Aussage gibt, muss ich dann erstmal definieren, was ist denn eigentlich ein Beweis? Wann ist eine Tatsache bewiesen? Was muss dafür vorliegen? Dann kann man natürlich sagen, naja, wenn es einen Fingerabdruck auf der Waffe gab, dann ist es ja bewiesen.
Das ist ein Beweis.
Und dann sagt die Person, ja, genau. Ja, ich hatte die Waffe vor 3 Monaten mal in der Hand, hab die dann aber, keine Ahnung, meinem besten Freund ausgeliehen. Genauso kann man eben sagen, ja, die Person hat die Aussage getätigt, aber sie könnte ja gelogen haben. Oder man nimmt irgendwie den Tatort in Augenschein und da ist eine riesige Blutlache und dann sagen wir, ja, ist ja bewiesen, dass hier das stattgefunden hat. Und dann sagt man, naja, gut, aber es könnte ja auch sein, dass er erstmal noch 3 Kilometer gelaufen ist und dann sich hier hingelegt hat und deswegen dort geblutet hat. Also es ist bei jeder Art von Beweismittel, kann man immer irgendeine wilde Theorie aufstellen, warum das gerade nicht funktioniert. Und ja, Zeugenbeweise, insbesondere diese Zeugen vom Hörensagen, was jetzt der Polizist in dem Fall gewesen wäre, sollen schon immer mit Vorsicht betrachtet werden, eben weil es so viel Erfahrung gibt, dass sich Leute auch, selbst wenn sie nicht lügen wollen, einfach teilweise auch falsch erinnern. Oder dass eben die Aussage von nicht dem unmittelbaren Tatzeugen, sondern eben nur dem Zeugen von Hörensagen sagen, dass das schon zu weit entfernt ist von der Tat und nicht unbedingt vielleicht das sachnächste Beweismittel ist. Aber am Ende geht es eben nur darum, dass sich das Gericht überzeugt und wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dann muss es verurteilen. Und ansonsten ist es relativ frei darin, wie es die Beweise würdigt. Also freie Beweiswürdigung ist ja einer der Grundsätze auch im Strafverfahren.
Weil du sagst, das Gericht überzeugen. Wir haben es jetzt hier mit der vorsitzenden Richterin zu tun und sich das richtig, die beisitzenden Richter, sind das Schöffen?
Nee, die Schöffen sind doch
Fall für ein Schöffengericht?
Steht, glaube ich, nicht mit dabei.
Nee, es steht jetzt nicht mit dabei. Ist eine Vergewaltigung, wird das von einem Schöffengericht
verhandelt? Also ich glaube, das müsste vor dem Landgericht ja gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht. Ja, genau, Vorsitzender im Landgericht. Ja. Und da ist es normalerweise so, dass es 3 BerufsrichterInnen sind, also Vorsitzende plus 2 weitere, okay. Plus 2 Schöffen, genau. Also 5 Leute sitzen dann vorne.
Das heißt, ich habe 5 Leute nachher vorne. Was ist denn, wenn nachher 3 sagen, ja, er war schuldig und 2 sagen, nee, aber nicht schuldig? Ist dann 3-2 schuld oder wird dann gesagt, okay, muss das einstimmig gefällt werden, das Urteil? Oder muss das 4-1 wenigstens gefällt sein?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, muss es 4-1 für eine Verurteilung sein. Genau, aber die Verhandlungen, also die Besprechung des Gerichts, die Beratungen sind immer geheim. Also man weiß am Ende nicht, wen man gegebenenfalls überzeugt oder nicht überzeugt hat. Es wird nur am Ende das Urteil verkündet und nicht, wer jetzt dafür und wer dagegen war. Genau.
Aber das würde auch, wenn die drei Berufsrichter sagen, er ist schuldig, aber die beiden Chefen, die ja eigentlich Laien sind, sagen, die er ist nicht schuldig, dann würde der auch als nicht schuldig den Sitzungssaal wieder verlassen, auch wenn quasi letztendlich zwei Laien, also Leute wie du und ich, darüber entschieden haben.
Ja, das müsste ich nochmal nachschauen. Also, ich glaube aber, es ist tatsächlich so, dass man diese 4-1-Regelung hat. Und am Amtsgericht, am Amtsgericht gibt es ja auch teilweise Schöffengerichte, da ist es noch krasser. Da gibt es nur einen Berufsrichter, eine Berufsrichterin und zwei Schöffen. Das heißt, da ist wirklich, wenn die beiden Schöffen nicht überzeugt sind, dann ist der Einzelrichter auf jeden Fall immer überstimmt. Auch was die Strafzumessung angeht, da wiederum braucht es nur, glaube ich, eine 3-2-Mehrheit, also sprich, wie lange die Freiheitsstrafe zum Beispiel oder wie hoch die Geldstrafe sein soll.
Genau. Und das erklärt jetzt auch, warum die AfD sich darum bemüht hat, dass ihre Mitglieder so sich als Schöffen bereitstellen, weil zwei von diesen Vollidioten könnten im Fall der Fälle immer für eine Verurteilung oder Nichtverurteilung sorgen.
Right.
Okay, krass. Nee, vielen Dank.
Jetzt möchte ich aber zu Max seiner zweiten Interpretation kommen. Und dann langsam zum Ende, weil wir sind doch wieder bei 1,5 Stunden gelandet.
Und geht auch relativ schnell und ihr könnt mir die relativ schnell um die Ohren hauen, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, er lässt das offen. Das hat er ja eigentlich in den beiden Theaterstücken, die er schon mal geschrieben hat, auch immer getan. Das heißt, sowohl bei Terror als auch bei Gott hat er eigentlich am Ende offen gelassen, wie es entschieden wird. Und jetzt kommt meine These oder Theorie. Das gesamte Verfahren zielt darauf ab, dass man denken könnte, naja, ich habe schon Zweifel hier, ich habe Zweifel links, ich habe Zweifel rechts. Lass den mal lieber freisprechen. Also, dass du quasi den Leser oder die Leserin bis zur vorletzten Seite eigentlich im Gefühl lässt, ich habe Zweifel, ich spreche lieber frei. Und quasi die letzte Seite eine Lösung dieses gesamten Falls darstellt, nämlich der war es doch. Und Ferdinand von Schirach im Hintergrund steht und sagt, na, dem hast du geglaubt, so schnell kann es gehen. Versteht ihr ungefähr, auf was ich hinaus will?
Ja, hatte ich auch kurz überlegt. Problem bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich, wie gesagt, ihn die ganze Zeit verknackt hätte. Ich hab ihm nicht geglaubt. Also spätestens bei seiner Aussage, ich bin 60, warum soll ich mit 60 noch jemanden vergewaltigen, dachte ich mir, das ist so eine dämliche Aussage.
Ja, aber du kannst da nicht aufgrund einer Aussage oder weil der eine Aussage so richtig gegen den Strich geht.
Nein, seine Art und Weise, wie er das, dass er geschwiegen hat, wie gesagt, da bin ich in die Falle getappt, dass ich ihn da, dass ihm zum Nachteil ausgelegt hätte und dass er sich am Ende hinstellt und doch was sagt und dass er am Anfang geschwiegen hat, das hätte ich ihm nicht zum Nachteil ausgelegt. Aber in dem Moment, wo er aufsteht und seinen Tatverlauf sozusagen schildert oder seinen Verlauf des Abends oder des Nachmittags schildert und dieser an den wichtigen Punkten so abweicht, in dem Moment habe ich es ihm nachteilig ausgelegt, dass er vorher geschwiegen hat, weil ich mir dachte, Alter, mit genau dieser Aussage sähst du berechtigte Zweifel, dass du sie wirklich vergewaltigt hast. Warum sagst du es nicht? Warum hältst du die Klappe? Warum machst du das erst auf, als eigentlich die ganzen Messen schon gelesen sind? Seine Verteidigerin sagt ja auch, du halt den Mund. Und dann kommen dort noch solche Sätze wie, ich bin doch 60 und keine 15. Also mit 15 hätte ich die vergewaltigt. Einbeinfrei, gar kein Problem. Aber mit 60, oh, da mache ich mir die Mühe doch nicht mehr. Was ist das? Hä? Ich meine, wir haben da drüben einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der war auch über 60 wahrscheinlich, als er seinen ganzen Scheiß da abgezogen hat. Also das ist überhaupt gar keine Begründung. Und dementsprechend bin ich ihm da nie auf den Leim gegangen, vermutlich. Und dann war mir das zu billig, ein bisschen. Also ja, ich habe manchmal, wie Max das meinte, so dieses Gefühl gehabt, Ferdinand von Schirach wollte uns jederzeit während des Lesens des Textes immer wieder zeigen, so, na, hast du jetzt Zweifel an dem, was ich als letztes geschrieben habe? Na, hast du jetzt Zweifel an dem, was ich gerade eben geschrieben habe? Na, jetzt hast du wieder Zweifel, oder? Und jetzt ist es ganz anders. Dafür war es mir aber einfach zu platt. und nicht überraschend. Also das changierte halt immer so zwischen, ist es jetzt eben ein Unterhaltungstheaterstück mit Comic Relief oder will er uns hier wirklich vor moralische Probleme stellen? Und das hat bei mir einfach nicht gefunkt.
Also eine Sache, erstmal ein kurzer Einschub, weil ich jetzt doch nochmal eben ins Gesetz schauen musste. Also für die Abstimmung sind zwei Drittel des Gerichts quasi notwendig für jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat. Also das heißt, alles, was quasi negativ für den Angeklagten ist, braucht man zwei Drittel, was also bei fünf Leuten als also im Gericht 4 von 5 sind. Ja, ja, und zu dem Thema, worauf er damit hinaus wollte oder wie schnell man dann noch am Ende Zweifel haben kann, stimmt ich dir eigentlich auch zu, Philipp. Also ich fand es dann auch zu schnell nebenher noch reingeschrieben. Was ich aber jetzt doch in der Diskussion ganz spannend fand, ist, wie unterschiedlich wir diese Aussage am Ende von Tide aufgefasst haben. Also was das in uns quasi ausgelöst hat und gemacht hat. Ich habe das Gefühl, wir haben alle das verschieden interpretiert oder verschieden für uns genutzt, um uns eine Überzeugung oder einen Zweifel zu bilden. Und vielleicht war das genau das, was er damit erreichen wollte, dass man sieht, okay, jeder fasst Aussagen anders auf, jedes Gericht kann komplett verschieden entscheiden in so einem Fall. Es ist extrem subjektiv, wie Beweise gewürdigt werden können. Und das führt eben dazu, dass die Rechtslage so kompliziert ist in solchen Fällen.
Also ich muss ja zugeben, an der Szene, da zeigt sich vielleicht, dass ich wirklich ein schlechter Richter gewesen wäre. Denn als er aufsteht und anfängt zu sprechen, war ich kurz davor, das Buch wegzulegen, weil ich bin bis zu dem Zeitpunkt, ich war dann wirklich felsenfest der Überzeugung, der gibt jetzt alles zu. Ich mir dachte, das wäre so dieses typisch deutsche Literaturstück, ne, mit einem total dämlichen Ende. Ich war dann aber doch überrascht, dass er auch in meinen Augen in kurioser Weise eine Aussage macht, die ihn als Täter eher nicht in Frage kommen lässt. Bevor dann ganz zum Schluss dann eben nochmal das mit der Ehefrau kam. Aber da sind wir wieder bei dem Deus vult, Gott will es, eine Wendung, die dort eigentlich gar nicht reinpasst. Weil ich weiß nicht, wie oft kommt das bei Prozessen vor, dass wirklich ganz zum Schluss nochmal der Überraschungszeuge, das Überraschungsmoment kommt, was den gesamten Prozess auf den Kopf stellt. Eigentlich nie, oder? Also schon der Taxifahrer, den fand ich irgendwie merkwürdig. Aber ja, weiß nicht, was sagst du?
Also in den Prozessen, die ich bisher so geschaut habe, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Angeklagter dieses Recht des letzten Wortes genutzt hat. Also und wenn, dann kam da jetzt auch nichts Substanzielles mehr. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was so die Statistik ist, aber ich würde sagen, es ist doch schon eher sehr selten, dass wirklich dieses letzte Wort dazu führt, dass nochmal irgendwas aufgemacht wird, was nicht vorher schon irgendwie 1000-mal besprochen wurde.
Und den Taxifahrer braucht es ja nur, um diese Diskreditierung da rauszunehmen wieder, weil das war ja so eine Prozessstrategie, die sowieso ein bisschen schräg war. Also das läuft wieder unter dem Prinzip konstruiert.
Ja, aber da hat auch wieder die Polizei nicht gearbeitet, weil, also sie sagt, ich bin mit dem Taxi gefahren, da hätte ich mich schon mal gekümmert, wer war denn der Taxifahrer und kann der uns irgendwas mitteilen? Also sorry. Übrigens,
es wurde auch viel geschlampt hier, ne?
Ja, vielleicht ist die Polizei davon ausgegangen, dass der Taxifahrer sowieso vor Gericht erscheint.
Es wurde aber auch so wirklich viel geschlampt auf Polizeiseiten. Also das ist, also nicht nur auf Polizei, also so generell verfahrenstechnisch gibt es da so ein paar Sachen, die ein bisschen lückenhaft sind.
Wobei auch das wieder zu dem passt, was Chirac ja selber in dem Buch schreibt. Ne? Das ist dann eben wieder diese Auffassung, war es eine Vergewaltigung, war es keine Vergewaltigung? Und wenn die Polizisten vielleicht schon davon überzeugt sind, ohne das jetzt absichtlich zu meinen, ach komm, das Bild, so schlimm war das schon für sie nicht gewesen, dann wird natürlich ein ganz anderer Arbeitsaufwand betrieben. Also in der Hinsicht muss ich sagen, das verfestigt sich jetzt bei mir immer mehr, finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, wenn es den Leser wirklich mal so ein bisschen vor Augen führen will. Wie denkst du denn eigentlich über die Sache? Also wie schnell
urteilst du? Ja, aber ich habe so das Gefühl, Ferdi saß an seinem Schreibtisch, hat gerade Amber Heard gegen Johnny Depp gesehen. Und dann hat er sich diese Statistiken, die, wo er die Professorin ranzieht, irgendwo aus dem Internet gezogen und dachte sich, aus diesen Statistiken und dem Amber Heard Johnny Depp-Fall, da mache ich was. Und das waren seine beiden Säulen und darum drumherum hat er diesen ganzen Klitter geschrieben und das passt halt so mehr schlecht als recht zusammen. These.
Das kann ich nachvollziehen. Was mich am meisten stört, sind die Figuren. Sorry, das sind alles Abziehbilder. Das hat mit Literatur eigentlich nichts zu tun. Der Taxifahrer ist eine absolut bodenlose Frechheit, dass das auch so ein Berliner Original ist, der sich der Tragweite der ganzen Sache null bewusst ist. Und ja. Sorry, das, ja, das ist ein USB-Stick oder wie das jetzt heißt. Oh, Alter, sorry. Das ist absolut bodenlos, was uns hier zugemutet wird, was unter Literatur hier laufen soll. Und da wird mir wieder bewusst, dass das ja geschrieben wurde für einen Fernsehfilm. Und das hörst du da. Und das finde ich einfach schlimm. Sorry.
Für den CDF
finde ich einfach nicht gut. Ja.
Zu den Figuren, also ich hoffe, das führt jetzt nicht noch zu weit, weil wir ja auch langsam zum Ende kommen wollten, aber habe ich noch eine Frage, weil ich da mir viele Gedanken drüber gemacht habe. Am Anfang unter der Auflistung der Rollen steht ja drunter, dass alle bis auf eben Angeklagten und Nebenklägerin männlich-weiblich divers besetzt werden können. Und das hat mich so ein bisschen beim Lesen gewundert, weil ich das Gefühl habe, es wurde schon sehr bewusst ein männlicher Nebenklagevertreter und eine weibliche Verteidigerin eingesetzt. Glaubt ihr, es würde einen Unterschied machen, wie man die Rollen besetzt? Also wenn jetzt zum Beispiel dort bis auf Frau Schlüter nur Männer im Gerichtssaal wären oder nur Frauen bis auf Herrn Tiede, macht das einen Unterschied für die Atmosphäre des Stücks und vielleicht sogar auch für,
ja,
wie man sich am Ende eher entscheiden würde?
Max, bitte fang du an.
Max, bitte?
Also aus meiner Sicht ist es so, wie es hier ist, eigentlich optimal fürs geschriebene Stück. Im Sinne davon, dass Herr Tiede von einer Frau verteidigt wird, die ja völlig auf den Diskreditierungsvormarsch geht. Und das, wenn das ein Mann macht, kommt das, glaube ich, erstmal nicht so gut an. Es war insoweit auch clever, sich eine weibliche Rechtsanwältin zu nehmen. Allerdings, und ich glaube, darauf zielt es ab, theoretisch, wenn wir uns jetzt Folgendes überlegen, jemand sagt sich, hey Freunde, Mensch, ihr seid jetzt 11. Klasse, wollt mal, keine Ahnung, irgendwie in die Rechtsgeschichte gehen, das kann ja Verwaltungsfachangestellten, BSZ sein, wie auch immer, lasst doch mal so ein Stück spielen. Oder die Laiengruppe aus Hintertupfing will das auch mal ausprobieren, dann finde ich das insoweit nachvollziehbar, als dass man sagt, also wichtig ist, dass es einen Mann und eine Frau gibt, die diese Grundlage legen, also die in der Mitte halt stehen, aber die anderen ringsrum, so wie es hier ist, ist natürlich optimal, aber wenn es nicht so wäre, wäre jetzt auch nicht schlimm.
Ja, wie gesagt, bis auf die den Punkt mit dem männlichen Verteidiger, der die frauenfeindliche Diskreditierungsnummer fährt. Das würde, glaube ich, dem Ganzen einen Touch zu ihrer Glaubwürdigkeit bringen. Also das würde die Position des vermeintlichen Täters deutlich schwächen und ihn mehr als Täter wahrscheinlich machen. Ja, also einfach in der Wahrnehmung, wie du es liest oder wie du es im Gefühl hast. Ne? Und da, es geht ja auch hier viel darum, das sagt sie ja vor allen Dingen, als er die Professorin sprechen lässt, wie viel vermeintliche, also wie viel Eigenvorprägung dazu führt, dass man Situationen falsch wahrnimmt und falsch beurteilt. Oder unterschiedlich beurteilt, muss ja nicht falsch sein oder ähnliches. Ja. Gut. Das war doch eine etwas längere Besprechung, als ich das von vornherein gedacht habe. Fand ich aber schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, Jule. Das war sehr erhellend, was du hier mit eingebracht hast. Das machen wir wieder.
Ja, ich hatte auch viel Spaß.
Vielleicht schreibt Schirach.
Also, wie gesagt, danke nochmal.
Ja, sehr gerne. Hoffentlich schreibt Schirach mal ein gutes Buch, dann können wir vielleicht auch darüber sprechen.
So ein richtigen Gerichtsthriller à la, keine Ahnung, John Grisham. Und so 1400 Seiten, Doppelmordprozess oder so. Genau. Ja, das machen wir. Und dann nimmst du den mal für uns auseinander. Und dann hast du dein erstes Referendariat ja schon geschafft.
Oder wir sprechen ja über ein ganz anderes Buch. Das muss ja nicht unbedingt immer was mit Juristerei zu tun haben.
Jemand von euch wir noch mögen weiß, dich auch für deine literarische Expertise, Jule. Du bist ja nicht nur quasi gebraucht für deinen juristischen Rat.
Wir versprechen dir, das nächste Mal zügeln wir Max ein bisschen. Sowohl mit seinen Einführungsfragen als auch mit seinen sonstigen Kommentaren.
Ja, na, wie gesagt, also wenn Max dann die Schuld daran trägt, dass ich dann mein hohes Anwältinnengehalt bei euch ansetze, dann
ja. Muss er es auch bezahlen.
Ja, zum Beispiel.
Vielleicht sehen wir uns ja alle auch vor Gericht wieder. Du auf der einen Seite, wir auf der anderen Seite der Anklagebank.
Ja, weil wir uns hier irgendwie verplappert haben.
Mal gucken.
Das fände ich insoweit cool, als dass Jule ja sowieso ins Völkerrecht gehen würde. Und wenn Jule auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite sitzen würde, würde das bedeuten, ich habe mindestens sowas wie Völkermord begangen.
Gut, ehe wir uns jetzt hier wirklich noch justiziablen Problemchen aussetzen, gebe ich dir jetzt die Schlussworte. Es war sehr schön, vielen lieben Dank, gerne wieder. Ja. Alles Gute für deine Prüfung. Toll, 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 wir drücken die Daumen, dass es für 10 und mehr Punkte reicht. Und vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut.
Genau, auch ich schließe mich dem Philipp da an. Viel Erfolg, toi, toi, toi. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Klugscheißer-Fragen. Aber ich mag solche Fragen und ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der sie mir beantworten kann, dann immer raus damit. In diesem Sinne, alles Gute.
Ja, wie gesagt, danke euch. Ich werde euch updaten, wie das Examen dann aussieht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in allerspätestens 2 Jahren, vielleicht ja auch schon nochmal vorher irgendwie.
Sehr gerne.
So machen wir das. So machen wir das.
Und ich schließe diese Folge mit Bertolt Brechts Lehrstückworten, die aus meiner Sicht hier perfekt passen. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.